Und ich habe heute ein Thema mitgebracht. Dieses Thema lautet Freiheit vom Gesetz. Es ist so wichtig, dass wir frei werden vom Gesetz. Was das bedeutet, das möchte ich uns auch durch eine Predigt und durch eine Bibelstelle aus Römer verdeutlichen. Aus Römer Kapitel 7 von Vers 1 bis 6. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt? Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn solange wir dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz erregt wurden, kräftig in unseren Gliedern, sodass wir dem Tode Frucht brachten. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Soweit der Predigttext. Es ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Römerbrief. Und ich habe es ja schon gesagt, die Überschrift lautet die Freiheit von dem Gesetz. Der Römerbrief ist ein toller Brief, der das ganze Evangelium, was wir in dem gesamten Wort Gottes nachlesen können, nochmal komprimiert und zusammenfasst. Das Evangelium, die gute Nachricht von Gott, dem Schöpfer, an uns Menschen. Das ist die gute Nachricht. Ich möchte ein paar Zusatzinformationen mit dazugeben, bevor ich auch diesen Text jetzt auch auslege. In dem Römerbrief geht es anfangs um das große Problem des Menschen, dass die Sünde ist. Im Weiteren greift Paulus die Juden auf, die Heiden, also die anderen Nationen, zu denen wir ja auch gehören. Er sagt, wir alle haben das Problem. Keiner ist davon ausgeschlossen. Die Juden sind ja das auserwählte Volk. Von Gott in gewisser Weise privilegiert, würden wir schon sagen, wenn wir die Bibel lesen. Gott hat sie auserwählt. Und dennoch haben sie das gleiche Problem. Sie haben die gleiche Konsequenz der Sünde zu tragen. Und jetzt möchte ich uns einfach dahin hineinführen, aufzuzeigen, warum es so wichtig ist, von dem Gesetz frei zu werden. Und ich möchte auch erläutern, was das Gesetz ist. Was ist das Gesetz? Ich hatte letzte Woche in der Karfreitagsbotschaft darüber geredet, dass wir alle von Gott durch das Gesetz beurteilt werden und gerichtet werden. Das Gesetz sind die Gebote, die 10 Gebote, die Gott damals, wo ich jetzt auch schon es erwähnt habe, das Volk Israel war privilegiert. Sie haben dieses Gebot Gottes bekommen. Und so kennen wir, viele Menschen kennen das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes. Es ist verankert in vielen Gesetzgebungen dieser Welt. Viele Menschen wachsen darin auf. Man kennt die Gebote. Wir wissen, dass es 2 Tafeln gibt, die Mose erhalten hat. Die eine Tafel, sie regelt im Grunde genommen die Beziehung vertikal zwischen Gott und uns Menschen. Ein Auszug zum Beispiel aus der ersten Tafel ist, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Oh, wie sehr wird dieser Name heutzutage von den Menschen missbraucht, einfach so als Lückenfüller beim Reden benutzt. Oh Gott, mein Gott, hört man immer wieder. Wir sollen den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und dann wird dann auch die zweite Tafel uns genannt, die die Beziehung zwischen den Menschen regelt. Die Gebote Gottes haben einen Zweck. Sie haben den Zweck als erstes, das Miteinander zu regeln, uns auch aufzuzeigen, wer Gott ist. Und der Hauptgedanke oder die Hauptaufgabe des Gesetzes ist, uns zu zeigen, wir können nicht Gottes Maßstab einhalten. Das Gesetz zeigt auf, wie heilig Gott ist, und es soll uns vordergründig dahin führen, unsere Sünden wahrzunehmen. Wisst ihr, in dem Vers 7 des 7. Kapitels heute nennt Paulus ein Gebot, er hebt es hervor. Und zwar das 10. Gebot. Er schreibt nämlich in dem zweiten Teil, du sollst nicht begehren. Wenn ich dieses Gebot nicht gelesen hätte, wüsste ich nicht, dass ich gesündigt habe. So schreibt es hier. Und ich finde das so interessant. Die zweite Tafel, die das Leben untereinander regelt, gibt uns einige Gebote, wie zum Beispiel nicht töten, nicht stehlen, nicht Ehe brechen, nicht lügen. Das sind Taten, das sind letztendlich unsere Taten, die unsere Sünde aufzeigen. Also ausgeübte Taten. Und du sollst dieses Gebot, du sollst nicht begehren, ist etwas, was tief aus unserem Herzen entspringt, wo wir aber nicht direkt beurteilen können, begehrt er jetzt oder nicht. Ich finde das so interessant, dass dieses, da möchte Paulus ja uns auch hinführen, dass die Sünde nicht erst in der Tat, wenn wir sie in der Tat ausgeübt haben, Sünde ist, sondern schon im tiefsten unseren Herzens beginnt, da wo wir schon begehren, wo es noch nicht zur Tat gekommen ist. Da möchte Paulus uns hinlenken und da sollte auch das Empfinden des Menschen hingehen, wenn er das Gesetz hört, das Begehren allein, wenn ich schon, sage ich mal, eine andere Frau begehre, ist schon Sünde, dass ich auch letztendlich in einer Tat widerspiegeln kann. Das Gebot Gottes soll uns zur Sünde hinführen, zur Erkenntnis der Sünde. Wisst ihr, in der Geschichte Israels war das Gesetz nicht von Anfang an da. Also die Gebote Gottes, sie waren nicht von Anfang an da. Es war, als Abraham diese Verheißung bekommen hat, dass ein Volk, Gott hat ihm ja verheißen, dass aus ihm ein gesegnetes Volk entstehen wird, da gab es dieses Gesetz noch nicht. Die Gebote Gottes gab es da noch nicht. Es kam erst später durch Mose. Und so sagt Gott auch im Römer, obwohl diese Menschen das Gesetz nicht hatten, die Gebote noch nicht bekommen hatten, so können sie sich nicht entschuldigen. Wir können uns, auch wenn wir zum Beispiel in eine Weltregion gehen, wo man das Gesetz noch nicht gelesen hat und gehört hat, das Gesetz Gottes, können sich diese Menschen auch nicht davor entschuldigen. Gott sagt nämlich, ich habe es in euer Gewissen hineingeschrieben, in euer Herz habe ich das Gebot, mein Gebot, was richtig und was falsch ist, hineingeschrieben. Bei den Juden hat das Gesetz, dieses Gebot oder diese Gebote hat eine sehr, sehr hohe Gewichtung, eine sehr, sehr hohe Stellung. Juden fühlen sich sehr privilegiert, dass sie das Gesetz Gottes bekommen haben. Und es dreht sich bei ihnen alles um das Gesetz. Ich will nicht alle jetzt unter einem Kamm scheren, aber bei den meisten, die streng gläubigen Juden, so wie wir es auch in der Bibel lesen von den Pharisäern und Schriftgelehrten, sie haben versucht, das Gesetz einzuhalten. Alles einzuhalten, aus welcher Triebfeder, um gerecht dazustehen, um Gerechtigkeit, um sich selbst als gerecht darstellen zu können. Da gibt es ja diesen reichen Jüngling. Wir kennen die Geschichte. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und fragt, was muss ich tun, um den Himmel, das Himmelreich zu erlangen? Jesus sagt, tu die und die Gebote. Und eigentlich in seinem Herzen ist er nicht dahin gekommen, um irgendwelche Überführung zu bekommen, sondern einfach eine Bestätigung zu bekommen, ich habe ja alles eingehalten. Das war im Grunde genommen sein Herzensanliegen. Aber Jesus zeigt ihm auf, dass er den Zweck des Gesetzes nicht verstanden hat. Das Gesetz ist dafür da, um uns zu überführen und nicht dafür da, damit wir in Gerechtigkeit oder die Gesetze versuchen einzuhalten, um Gerechtigkeit zu erhalten. Wisst ihr, diese Verse und diese Kapitel sind an die Judenchristen geschrieben. Juden, die Gesetze kannten. Sie wussten, was Gott fordert. Sie kannten das Gebot. Und so können wir das auch lesen am ersten Vers. Da sagt ja Paulus, ich rede mit denen, die das Gesetz kennen. Ihr kennt das Gesetz. Und er möchte einfach hier nochmal die Problematik in dieser Gemeinde oder auch bei den Judenchristen nochmal aufzeigen. Das Hauptproblem war, sie sind Christen geworden. Das ist jetzt nicht das Hauptproblem, aber sie sind tatsächlich Christen geworden. Sie sind von der Gnade Gottes erfüllt worden durch das Kreuz, durch das Werk am Kreuz von Jesus. Aber sie sind wieder zurückverfallen in ihre Gesetzlichkeit. Nicht mehr aus Gnade leben, sondern wiederum aus Gesetzlichkeit zu handeln und gesetzlich zu leben. Das ist auch ein Problem, was auch heute existiert. Menschen, Christen, die in Gesetzlichkeit verfallen. Ich denke nicht, dass das ein langer Prozess ist, sondern dass es ein kurzweiliger Moment geben wird in dem Leben eines Christen, der in Gesetzlichkeit verfällt. Und das ist auch ein Problem in den Gemeinden. Ist die Gemeinden, die vielleicht gute Absicht hatten, Regeln zu schaffen, zu sagen, so und so müsst ihr leben, um gewisse Problematiken vorzubeugen. Wenn eine Gemeinde gesetzlich lebt, dann hat es seine Folgen. Oftmals ist es auch so, dass Gemeinden in Gesetzlichkeit verfallen und dann vielleicht irgendwann herauskommen wollen und dann wiederum in das nächste Extrem verfallen, die Weltlichkeit. Das sind so die Gefahren, die wir sehen, unter der die Gemeinde steht. Ich möchte das erste Problem einmal erläutern. Gesetzlichkeit. Es werden Regeln geschaffen, die nicht in der Bibel stehen. Wo viele sich an diesen Regeln halten und sich vielleicht auch darüber aufregen, echauffieren, wenn man sich nicht an diese Regeln hält, die aber nicht in dem Worte Gottes zu finden sind. Und dann gibt es wiederum Sachen, die in der Bibel stehen, die man nicht einhält. Aber das ist nicht mehr so schlimm. Man hält sich mehr an die Gebote, die vielleicht von den Vorgenerationen aufgestellt worden sind, die nicht in dem Worte Gottes zu finden sind. Es ist ein Teil der Gesetzlichkeit. Aber es geht hier natürlich um Gesetzlichkeit, wo man versucht, aus seinen eigenen Werken gerecht vor Gott zu werden. Ich kann nicht vor Gott gerecht werden. Ich brauche Gnade. Und ich möchte einmal das Problem, was die Gesetzlichkeit mitbringt, einmal aufführen. Das Gesetz, wenn wir Gesetz aufstellen, es fordert Gehorsam. Gesetze fordern, dass wir diesen folgen, dass wir gehorsam sind gegenüber diesen Gesetzen. Aber das Gesetz hat keine Kraft. Es schenkt uns nicht die Kraft, um gehorsam zu sein. Ganz wichtig. Das Gesetz kann nicht uns im Geist lebendig machen. Und da möchte ich uns zwei Szenarien mal aufzeigen, die man vorfindet. Da ist einer, der ist tatsächlich zum Glauben gekommen und wer verfällt wieder darin, lebt nicht aus Gnade, sondern versucht wieder Werke aufzurichten, einfach weil er meint, er muss jetzt irgendwas leisten, er muss jetzt irgendwie besonders vor Gott leben und er muss etwas Besonderes leisten. Das andere Szenario, das ist viel, viel trauriger. Das ist einer, der meint, ein Kind Gottes zu sein. Und er lebt in den Geboten Gottes. Er versucht es genauso wie der reiche Jüngling. Ich versuche, alle Gebote zu halten. Aber er hat nie die Gnade erhalten. Er hat nie das verstanden, was diese Gnade am Kreuz bedeutet. Er hat nie es erfasst, dass er das Gesetz nicht einhalten kann. Dieses Szenario gibt es auch. Und so sagt auch die Bibel im Vers 6, dass solche Menschen im alten Wesen des Buchstabens leben. Und wenn die Bibel von dem Buchstaben spricht, dann meint es das Gesetz. Menschen haben das Gesetz nicht verstanden. Das Gesetz soll sie zur Sündhaftigkeit überführen. Wisst ihr, und dann hört man das auf, Menschen, die folgen, die wollen Christus nachfolgen, aber es ist alles so ein Krampf. Es ist so schwer und ich bin nicht überzeugt davon. Es ist eigentlich Heuchelei. Man trickst. Man versucht, seine Fassade aufrecht zu erhalten. Man führt ein Doppelleben. Man möchte den Schein der Frömmigkeit aufrechterhalten. Aber tatsächlich ist da kein durchgedrungenes Leben. Es ist nur eine Fassade. Und in meinem Leben, in meinem Alltag sieht es ganz anders aus. Der einzige Gottesdienst, den manche Menschen haben, ist nur hier in der Öffentlichkeit. Unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Wenn wir hier rausgehen, dann leben wir unseren Gottesdienst, von dem wir hier heute auch zum Beispiel gehört haben. Unser Dienst ist auch da draußen, nicht nur hier. Ich habe da die zwei Problematiken aufgeführt, unter der die Gemeinde oder auch manche Gemeinden verfallen. Gesetzlichkeit und Weltlichkeit. Wenn eine Gemeinde sich von Gesetzlichkeit lösen möchte, dann kommt oft auch, das ist nicht zwangsläufig so, aber dann kommt oft die Weltlichkeit. Man sagt, das ist ja gesetzlich, das will ich ja gar nicht so mehr handhaben. Ich bin ja frei von Christus gemacht worden und so habe ich auch die Freiheit in allem. Und die Folge von so einem Denken ist, man lebt wie die Welt. Gesetzlos. Man tut das Gleiche. Man lebt in der gleichen Sünde. Und das ist nicht gesund. Es ist falsch. Es spiegelt nicht Jesus Christus wider. Und wir wollen doch Jesus Christus widerspiegeln in der Welt. Wir wollen nicht gesetzlos sein, wir wollen aber auch nicht. Wir wollen nicht Gesetzlichkeit leben, wir wollen auch nicht Weltlichkeit haben. Und wisst ihr, in beiden Versionen von Weltlichkeit und Gesetzlichkeit gibt es ein grundlegendes Problem. Es ist die Annahme von dem Worte Gottes. Und es ist auch ein Defizit in der Wortverkündigung. Ich habe ein Zitat gelesen, das fand ich so treffend. Errettung führt immer zum Gehorsam. Wenn ich gerettet worden bin, führt es mich immer zum Gehorsam dem Worte Gottes gegenüber. Nicht Gehorsam führt mich zur Errettung, sondern Errettung. Wenn ich von Jesus Christus erfasst worden bin, wenn ich die Gnade am Kreuz erlebt habe, dann führt es mich zum Gehorsam. Meine Frage an dich, die ich mir auch selber gestellt habe, lautet: Unterordnest du dich dem Worte Gottes? Stellst du dich bewusst darunter und sagst, ja, ich möchte es tun? Unterordnest du dich? Ist dieses Wort gültig für mich? Oder sagen wir, das ist Gesetzlichkeit? Die Bibel schreibt so auch in unserem heutigen Text, das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt. Und da möchte ich zusätzlich einen Vers lesen, das ist ganz wichtig. Der Römerbrief, der muss im Gesamten natürlich auch betrachtet werden. Und zwar möchte ich dazu Kapitel 6, Vers 6 lesen. Römer 6, Vers 6. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm, Jesus Christus, gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde. Der Leib der Sünde wird vernichtet. Er ist nicht mehr da. Er ist im Grunde genommen, und so sagt es das Wort hier, so deutlich, er ist vernichtet. Er ist nicht mehr wiederzuholen. Und so wird hier uns ein Bild gegeben. Paulus möchte uns hier sagen, dass der alte Mensch am Kreuz gestorben ist. Der Mensch, der Leib der Sünde ist am Kreuz gestorben und dadurch kann das Gesetz, die Gebote Gottes, nicht mehr über ihn herrschen. Wo damals vielleicht wir versucht haben, Gesetzlichkeit zu leben oder versucht haben, Gerechtigkeit aufzurichten, am Kreuz ist diese Denkweise, dieses Streben danach getötet worden. Und Paulus benutzt hier ein Bild, die Ehe, um das deutlich zu machen. Verse 2 und Vers 3, da wird uns einfach etwas aufgezeigt, was wir auch in unserer Gesellschaft kennen, denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz. Solange der Mann lebt, ist sie gebunden, das kennen wir. Wenn wir Ja zueinander sagen, sind wir vom Gesetz Ehepartner und das ist gültig, dieses Gesetz. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz. Das kennen wir auch. Dann ist sie nicht mehr an ihren Mann gebunden, wenn er stirbt. Nein, sie darf neu heiraten. Was möchte Paulus uns hier sagen? Bildlich gesprochen, als wir noch nicht Kinder Gottes waren, waren wir verheiratet mit dem Gesetz. Das war unsere Verbindung. Als wir noch nicht Kinder Gottes waren, das war unsere Verbindung. Wir waren verheiratet mit dem Gesetz, mit den Geboten, wo wir versuchen, Gerechtigkeit aufzurichten. Aber durch die Gnade am Kreuz ist im Grunde genommen etwas gestorben. Und wir sind nun frei, frei, einen neuen Mann zu erhalten, so wie es dann auch heißt. Ne? So ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Ich möchte es mal mit einem Bild verdeutlichen. Wir haben hier schon das Bild der Ehe. Da ist eine Frau, ein Mann, sie heiraten. Und es stellt sich heraus, dass dieser Mann, den sie hat, ein Tyrann ist. Er kontrolliert sie die ganze Zeit. Wenn er nach Hause kommt von der Arbeit, kontrolliert er, was hat sie gemacht? Hat sie alles zu seiner Zufriedenheit erledigt? Er macht ihr Druck. Und sie ist getrieben davon. Und sie möchte ihren Mann zufriedenstellen. Und sie macht und tut und er müht sich ab. Und der Mann kommt und er findet immer etwas. Er ist nie hundertprozentig zufrieden. Er macht vielleicht auch eine Bewertung. 8 von 10. 5 von 10. Und sie leidet darunter. Vielleicht ist es auch oft ein Bild in den Ehen. Und das, was die Bibel hier uns auch meint oder was sie uns hier sagen möchte, ist, und dann stirbt der Mann und es kommt ein neuer Mann. Das ist genau das, was die Bibel uns hier sagen möchte. Als wir Kinder Gottes geworden sind, da haben wir einen neuen Mann bekommen, Jesus Christus, der nicht so ist wie der Erste, der uns liebt, der fürsorglich ist, der uns anleitet, der uns auferbaut. Wir haben einen neuen Herrn. Jesus Christus mit seiner Gnade ist unser neuer Herr im Leben, nicht das Gesetz. Das ist das, was passiert, wenn Kinder Gottes die Gnade Gottes verstanden haben, wenn sie frei vom Gesetz geworden sind, wo sie nicht mehr vom Gesetz angeklagt werden. Christus, er nimmt uns an, er baut uns auf. Ein so guter Ehemann. Es ist einfach nur ein Bild. Und so können wir hier auch lesen in dem Vers 5, da gibt Paulus einen Rückblick, wie es in unserem Leben früher war. Als wir dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz erregt wurden, kräftig. Unsere sündigen Leidenschaften, sie waren vorher unser Kennzeichen. Es klingt so seltsam, dass hier Paulus sagt, die sündigen Leidenschaften wurden durch das Gesetz erregt. Also das Gesetz, die Gebote Gottes haben uns darin erregt. Das müssen wir auch richtig einteilen und richtig beurteilen. Das Gesetz Gottes ist keine Sünde. Es enthält oder es hat seinen Zweck. Es ist ein gutes Gesetz. Ich habe uns dieses überspitzte Bild von der Ehe dargestellt. Es soll uns dahin führen, dass wir Erkenntnis der Sünde haben. Und so möchte ich das nochmal aufgreifen. Ich hatte ja anfangs erwähnt, dass Gott das Gesetz, seine Gebote in unser Herz geschrieben hat. Wenn er das in unser Herz geschrieben hat, warum hat er denn noch zusätzlich die Gebote Gottes gegeben? Also er hat ja dem Volk Israel die Gebote gegeben. Warum noch zusätzlich, wenn es schon in unserem Herz hineingeschrieben ist? Und da möchte ich eine Stelle lesen. Da gehen wir einfach in das 5. Kapitel, Vers 20, wo dann darüber eine Antwort gegeben wird. Das Gesetz ist dazwischen hineingekommen. Es gab eine Zeit, wo es Gesetz nicht gab. Und sie haben das bekommen, das Volk Israel. Es ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Die Sünde mächtiger würde? Wie ist das zu verstehen? Das Volk Israel, als es das Gesetz nicht hatte, haben sie gesündigt. Als sie das Gesetz bekommen haben, hat das Sündigen aufgehört? Nein, es ging weiter. Das, was uns das Wort hier sagen möchte, ist nicht, dass die Sünde jetzt noch mehr zugenommen hat, sondern dass wir durch das Gesetz, durch die Bibel, die Auswirkungen der Sünde sehen können. Die Schwere der Sünde. Durch das Gesetz ist uns gesagt worden, wie mächtig die Sünde ist. Natürlich hat Gott es uns in unser Herz hineingeschrieben und das macht mit uns auch etwas, wenn wir uns verfehlen, wenn wir sündigen, wenn wir lügen. Es tut was. Aber wir haben nochmal zusätzlich das Wort Gottes, das uns einfach noch die Konsequenz nennt von Sünde. Jede Sünde ist zum Tod. Also wir sehen einfach, dass das Wesen der Sünde dadurch mächtiger wird, indem Gott das Wort gibt. Eine Sache, die uns hier auch das Wort nennt, eine Tatsache ist, dass wir als Menschen immer eine Frucht bringen. Immer. Ob wir Kinder Gottes sind oder nicht. Im Vers 5 sagt nämlich das Wort, dass wir dem Tode Frucht brachten, bevor wir seine Kinder waren. Wir haben Frucht gebracht, aber zum Tode. Und im Vers 4 sagt das Wort, als Kinder Gottes, dass wir Gott Frucht bringen. Also wir stellen fest, jeder Mensch bringt Frucht. Welche Frucht bringst du? Wo stehst du? Stehst du unter dieser Gnade? Oder bist du noch in Gesetzlichkeit oder auch Weltlichkeit? Gott bietet dir seine Gnade an. Aus Jakobus 2 heißt es, ein Glaube ohne Werke ist tot. Nicht die Werke stehen vordergründig, sondern der Glaube, und dieser Glaube bringt Früchte hervor. Früchte, die sichtbar sind. Wenn diese Früchte nicht da sind, dann stimmt was nicht. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Wie sieht deine Frucht aus? Wie sieht meine Frucht aus? Ich möchte ein paar Hilfestellungen geben, wie wir Gottes Willen ausführen können. Es gibt in der heutigen Zeit so einen Begriff Social Distancing, also Abstand halten. Ist uns in der Corona-Zeit sehr geläufig gewesen und zwar sehr ausgeprägt. Abstand halten. Wie sieht es mit uns aus? Halten wir Abstand zu unseren Mitmenschen? Halten wir Abstand? Ich stelle fest, ich will nicht alle Gemeinden drüber scheren, aber in den letzten Jahrzehnten haben wir es sehr gut geschafft, in diesem Land Abstand zu halten, für uns selber zu bleiben. Das ist nicht Gottes Auftrag. Gott sagt, wir sollen alle Nationen zu Jüngern machen und nicht für uns selber in unseren Kreisen leben. Wir sollen offen sein. Wir sollen das Wesen Gottes zu den Menschen bringen. Abstand halten gehört nie zur Gemeinde Gottes. Niemals. Wenn wir die Gemeindegeschichte uns betrachten und dann ganz zum Anfang gehen, zur Kaiserszeit des Neros, Christen wurden verfolgt. Aber was wir zum Beispiel auch aus anderen Berichten lesen können, Zeugnisse über die Christen der damaligen Zeit. Es wurde ihnen nachgesagt, dass sie liebevoll waren, dass sie ein soziales Gewissen hatten. Sie haben sich untereinander geholfen. Das lesen wir auch in dem Worte Gottes. Helfen wir uns untereinander? Haben wir den Blick für den anderen? Zur Zeit des Kaisers Neros wurden von den Römern ihre Kinder, das ist eine geschichtliche Bestätigung, ein geschichtlicher Bericht, wurden viele Kinder auf den Mülldeponien rausgeschmissen. Wir leben auch heute, dass Kinder nicht gewollt sind durch das Zeugnis. Damals haben sie ihre Babys auf dem Müll abgeladen, in den Unrat hineingeschmissen. Und in den Geschichten, den Berichten kann man lesen, dass Christen sich diesen Kindern angenommen hatten. Sie sind hingegangen, haben sie aufgenommen. Da war keine soziale Unterstützung vom Staat, wo man vielleicht zusätzliche Gelder beantragen konnte. Nein, man hat sie aufgenommen. Es hat ihnen was gekostet. Christen waren dafür bekannt, auch zu kranken Menschen zu gehen. Heute lernen wir, wenn du krank bist, halte Abstand. Christen waren dafür bekannt, zu denen zu gehen, die die Pest hatten. Da wird das Wesen Gottes in unserem Herzen sichtbar, wo wir da diese Liebe aufbringen und mit dieser Gefahr, dass sie auch selber sterben könnten. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus, in meiner Nachbarschaft? Hältst du dich fern? Hältst du Abstand zu deinen Nachbarn? Ist es das, was sie bei dir sehen? Die leben für sich. Wir haben da überhaupt keinen Platz. Ist deine Haustür offen für andere Leute? In der Nachbarschaft bei uns gibt es sehr viele Kinder. Was ist das doch für ein großes Missionsfeld? Es geht nicht nur um das zu evangelisieren, es geht um die Liebe zu zeigen. Machen wir die Türen auf für andere Kinder. Nehmen wir auch diese Last, die dann auch tatsächlich ist, auch auf. Gerne, für den Herrn. Du hast ein tolles Haus. Ich habe auch ein Haus. Und ich sehe, wie tolle Häuser wir haben. Öffnen wir unsere Türen für diese Menschen. Sollen uns nicht zu schade sein, dieses Haus zu öffnen. Und einfach auch dadurch ein Zeugnis zu sein. Bist du bereit, von deinem Geld, von deinem Gut, was du hast, auch abzugeben? Das ist das Wesen Christi, was in uns sichtbar wird, wo wir von Gesetzlichkeit frei werden, wo wir uns nicht darauf fokussieren, irgendwie gerecht zu werden, sondern die Liebe Gottes zum Ausdruck kommt. Mögen wir nicht mit Abstand halten auffallen, sondern mit Annahme, mit offenen Türen. Ein Problem, was heute in dieser Zeit sehr groß ist, dass viele Menschen die Bibel nicht kennen. Und ich höre das auch von vielen Christen, dass sie sagen, sie lesen die Bibel nicht. Es ist so wichtig, dass die Menschen die Bibel lesen. So wichtig, weil daraus der Glaube entsteht. Viele Menschen lesen nicht die Bibel. Vielleicht bin ich, vielleicht bist du die einzige Bibel, die sie jemals lesen. Mit dem, wie ich lebe, mit dem, wie ich mich gebe, wie ich mit den Menschen umgehe. Vielleicht ist das die einzige Bibel, die sie lesen. Und das möchte ich uns auch als Ermutigung mitgeben. Wir haben die Freiheit vom Gesetz, nicht mehr verurteilt zu sein. Das Gesetz verurteilt, das Gesetz beurteilt. Wir sind frei, wir haben die Gnade. Wir sind frei darin, Gottes Liebe in diese Welt hineinzutragen.